Harry, ich habe mir jetzt noch ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe von dir eigentlich schon seit vielen Jahren immer wieder etwas gehört.
Sicher?
Ja, ganz interessant. Von unserem Freund, von Manfred Bessler, den du auch kennst. Mhm. Und, du bist, wie ich gelesen habe, 12 Jahre in Gwatt bei Thun als Pastor gewesen und 6 Jahre jetzt in Murten.
7 Jahre, ja.
Oder 7 Jahre. Und ich frage jetzt einen Pastor, der so Aufbaugemeinde in Gwatt hatte, oder? Aufbaugemeinde. Und jetzt in Murten, grosse Gemeinde. Und jetzt plötzlich das abbricht und etwas ganz Neues anfängt. An einem Ort, wo fast nichts vorhanden ist.
Was fragst du mich jetzt? Warum, dass ich das mache?
Ja, was hätte ich bewegt, aha, so einen Schritt zu machen?
Ja, eben, wir haben uns eingerichtet in diesem schönen Murten. Das ist also fast so schön wie hier. Auch ein See und viele reiche Leute zum Murten. Und wir haben ein schönes Haus und wir haben eine grosse Gemeinde mit etwa 300 Leuten und 3 Pastoren und viel Geld. Und ja, alles, was man will haben, so als Pastor. Aber nach 5 Jahren haben meine Frau und ich den Eindruck gehabt, jetzt haben wir unsere Sache hier gemacht. Wir sind irgendwo innerlich, ist für uns klar gewesen, unsere Zeit ist abgelaufen. Obwohl es uns mega irgendwo nicht gepasst hat, jetzt schon wieder zu zügeln. Und wir haben aber nicht gewusst, woher und was jetzt dran ist. Ich habe das der Gemeindeleitung gesagt. Wir haben den Eindruck, unsere Zeit ist abgelaufen hier in Murten. Und dann haben wir gesucht. Und ich bin schon lange im Missionsrat von der Inlandmission, von der Vision Schweiz. Schon viele Jahre bin ich selber dort bei diesen Pionieren, die neue Gemeinden gründen irgendwo oder probieren und schittern und alles Mögliche. Aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich und meine Frau so etwas Verrücktes würden machen. Und dann haben wir gesucht, wo willst du uns gehen? Und Könitz, das ist jetzt ein Bild von Könitz, das ist also Agglomeration Bern, also das und noch mehr ist Könitz. Und Murten liegt gerade so da hinten, etwa 20 Minuten mit dem Roller. Nicht weit weg. Und dann musste ich mal einen Schlüssel holen. Meine Tochter hat einen Gotte, der da wohnt, da hinten gerade. Und dann bin ich mit dem Roller hier runtergefahren, genau die Straße da durchab. Das erste Mal in meinem Leben. Und das ist Könitz. Und in diesen Missionssitzungen, die wir hatten, reden wir immer davon, wir wollen in diesen Gebiet, Gemeinden gründen, wo zum Beispiel, sagen wir mal, Affolter bei Zürich, 50'000 Einwohner, keine Kirche. Also Hundesalon und Tattoo-Shop und alles, oder? Aber keine Kirche mehr. Wir wollen dort rein, wo so viele Menschen leben. Oder? Und Könitz ist auch zur Sprache gekommen, das hat 41'000 Einwohner und hat schon 2 Gemeinden dort, eine ganz am Rand, also das ist schon fast zu Bern, und eine da ganz hinten auf dem Land. Aber da sind 10'000 Menschen, die haben keinen Bezug mehr, und die Kirchen sind leer und so. Und das haben wir geredet, und ich fahre mit dem Roller dort runter, und da gibt es so einen Kreisel, wo ganz gross Könitz steht im Kreisel. Ich fahre dort durch, und dann habe ich einfach eine Stimme in mir, die sagt, Harry, geht dich das etwas an? Und dann bin ich nochmal durch den Kreisel gefahren beim Rückweg und nochmal das Gleiche erlebt. Einfach so innerlich, nicht hörbar, einfach so innerlich, dass der Gott sagt mir, geht dich das etwas an? Und dann komme ich heim zu meiner Frau, die unheimlich gern zügelt, oder? Und sage ihr, du, ich habe den Eindruck, Gott hat etwas gesagt, über Könitz. Und nachher, 3 Monate später, sind wir angestellt gewesen. Und nachher ist wie Post abgegangen.
Du hast mir Informationen geschickt und dabei auch ein Blatt aus einer Inlandzeitschrift von 1998. Und dort hat Martin Etter ein Interview gehabt mit dem Armin
Murhofer.
Ja. Und dort wird das schon angetönt wegen Könitz. Und irgendwie habe ich noch im Hintergrund, dass schon seit 30 Jahren jemand betet in Könitz. Für eine Gemeinde.
Ah ja. Schön.
Ja, und das ist mir schon auch gesagt worden, ja, warum Könitz, die ist so nach bei Bern, in ein paar Minuten ist man zu Bern und dort hat es viele Gemeinden. Und warten die Leute auf dich, die das...
Ja, also wir haben jetzt einfach dem Ruf Folge geleistet und gesagt, wir ziehen jetzt auf Könitz. In drei Wochen werden wir schon dort sein. Einen Sonntag werden wir, also in drei Wochen werden wir zügeln. Und es ist so, es hat viele Christen, die irgendwo hergehen, auf Bern in der Gemeinde. Aber Bern hat nicht so viele Gemeinden. Viele überalterte Gemeinden, die keine Kraft mehr haben, die irgendwo keinen Schub mehr geben. Es hat auch junge Gemeinden, die Schub haben. Aber es ist, alle haben das bestätigt und gesagt, ja, das braucht hier eine Gemeinde. Das ist erst nachher dann Schritt für Schritt gekommen, eben das auch, die fast Prophetie vom Armin Muhofer damals, haben wir erst später dann gemerkt. Jetzt ist es so, wie es überall ist. Also wir sind jetzt das Zweite, meine Frau und ich und unsere Kinder. Und es haben viele Leute, die sagen, ja, das ist super, dass ihr kommt. Ah, wir kommen dann, wenn das Kinderprogramm, das Teenagerprogramm, die Sonntagsschule, der Seniorenclub, Cafeteria und wenn das alles da ist, kommen wir dann auch. Also wir fangen jetzt so an, das aufzubauen, dass die kommen können. Wir haben viel Wohlwollen, aber es ist schon das, jetzt über das Wasser laufen im Moment, haben wir einfach, wir glauben, dass Gott uns dort her schickt. Wir werden bezahlt und angestellt von der FEG Inlandmission, sonst würden wir das nicht wagen. Und wir haben Berufung erlebt von Leuten, die jetzt zu uns ins Team kommen, die einfach übernatürlich sind. Und meine Frau und ich, wir blühen jetzt auf. Weißt du, manchmal in einer Gemeinde ist es manchmal ein bisschen Gefahr, dass man alles organisiert. Wir Schweizer tun ja alles organisieren und Konzept schreiben und alles. Wir wollen alles versichert und abgesichert haben. Und hier geht es einfach nicht. Und das ist für uns wunderbar, Gott zu erleben. Viele Wunder, wo man so Kleinigkeiten, die jetzt passiert, da blühen mehr auf und wir merken, wir sind im richtigen Platz. Aber wir wissen nicht, ob es klappt.
Danke vielmals. Merci. Wir bekommen die Informationen von ihm regelmässig und im Missionsteam, die haben wir auch regelmässig.
Oh, merci vielmals, ja. Ja. Das wunderschöne Lied, das uns so mit reingenommen hat in das, was jetzt kommt, glaube ich. Für was machen wir das, was wir machen, ist so immer wieder mal meine Frage. Macht es Sinn, wie ich lebe? Was ich jetzt tue? Macht es Sinn, Christ zu sein? Macht es Sinn, eine Kirche, in einer Kirche mitzuschaffen, eine Kirche zu gründen, eine Kirche am Leben zu halten? Macht es Sinn, was wir hier machen in der Schweiz als Christen? Und ich bin die ganze Zeit am Schauen, was macht Sinn überhaupt, dass Christ sein und in der Bibel drin. Gibt es natürlich einen Haufen Sachen, eben Lieder singen wäre jetzt so ein Sinn, aber das ist ja eigentlich nur der Grund, warum dass wir Lieder singen, weil wir vorher etwas erlebt haben. Wo Jesus sagt im Johannes 8 zu seinen Jüngern, was eigentlich der Sinn ist vom Christsein oder was Ziel ist vom Christsein. Eben nicht Religion oder Kirche. Er schreibt dort zu seinen Jünger, also Juden, die an ihn geglaubt haben, die ja immer auf der Suche waren, was ist der Sinn, dann sagt er, wenn ihr in meinem Wort, also was ich sage, was ich in der Bibel gesagt habe, bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und jetzt kommt's, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, also es geht um Wahrheit, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Ziel vom Christsein und vom Jüngersein und vom Mit-Jesus und so ist schlussendlich Wahrheit erkennen und Freiheit. Und was Jesus will, dass wir als Menschen frei werden. Und da gibt es ja viele Sachen, wo wir nicht so frei sind. Also ich bin jetzt hierher gefahren und habe gerade wieder gemerkt, wie unfrei dass ich bin. Wir haben jetzt noch nicht so lange ein halb neues Auto. Eine Occasion, aber es hat viel Geld gekostet und ich fahre jetzt her und da fliegt mir ein Stein in die Scheibe, den ich nicht einmal gehört habe und gibt mir eine Spalte in die Scheibe. Jetzt bin ich so frei gewesen, dass ich gesagt habe, das macht mir überhaupt nichts aus. Ich bin völlig frei, mich so jetzt hier bei euch zu sein. Und der, das stört mich nicht. Ich habe gemerkt, wie unfrei dass ich bin eigentlich. Weil mich das schon so nervt, oder? Wie viel kostet jetzt die Kackenscheibe wieder? Und wir zügeln doch jetzt gerade. Und was sagt meine Frau jetzt, wie sie sagt, wie ist es gegangen zu meinem Dorf? Da sage ich zuerst, du, nein, ich muss dir zuerst etwas anderes sagen, dann reißt sie die Scheibe. Nein, eben. Ich glaube, dass Jesus uns frei wird machen. Und meine Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, hat mit dem zu tun. Und ich bin immer noch auf dem Weg, weil ich glaube, dass der Weg, wenn wir mit Jesus angefangen haben, immer so ein Weg ist, Wahrheit erkennen, über ihn, über mich selber, frei werden. Im Leben als Mensch, mit mir selber im Umgang. Das ist ein Prozess bis ans Lebensende. Und meine Geschichte, die ich euch heute erzähle, ist meine Geschichte von ganz am Anfang an, wie ich das angefangen habe. Und das mache ich noch öfters, dass ich dir erzähle, immer wenn ich zuerst mal auch irgendwo in einer Gemeinde bin. Das hilft mir nämlich einmal, selber mich daran zu erinnern, für was mache ich eigentlich das, was ich jetzt anmache. Warum? Und das hat einen Grund, warum wir jetzt auch eine Gemeinde gründet. Ich erzähle euch meine Geschichte, wie ich aufgewachsen bin und wie ich da so gelebt habe und alles Mögliche erzähle ich euch jetzt. Also es ist nicht eine normale Predigt. Ich bin aufgewachsen im St. Galler Rinntal. Meine Eltern sind Österreicher, darum kommt der Name Pepelna, das ist so ein Spezialname von slowenischen Grenzen zu Österreich, Kärnten. Meine Eltern waren so quasi Wirtschaftsflüchtlinge in den 60er Jahren. Da waren das die Ausländer, die da gekommen sind, in die Firmen im St. Galler Rinntal arbeiten. Und ich bin da mitgekommen, als Einzelkind, mit einem Jahr in das St. Galler Rinntal. Meine Eltern waren normale 60er Jahre älter gewesen. Das heisst, der erste Schwarz-Weiß-Fernseher, das erste Auto, die erste Polstergruppe auf Kredit gekauft. Damals hat der Wohlstand so richtig angefangen, Fahrt aufnehmen. Und das Wichtigste im Leben ist das Materielle gewesen. Natürlich schon immer, und heute ist es ja noch viel extremer. Aber damals so die Zeit. Meine Mutter hatte eine Einleiterschwangerschaft gehabt. Es wäre ein Geschwister unterwegs gewesen, aber im falschen Ort. Und sie ist fast gestorben dran. Früher ist man da fast gestorben. Dem. Und dann hat sie aber kein Kind mehr können bekommen und ich bin allein geblieben. Mein Vater ist ein strenger Vater. Gell? Vielleicht kennen das strenge Väter. Wir sind manchmal so streng. Aber der war sehr streng gewesen, weil seine Eltern sind noch viel strenger gewesen als er. Und er hat gesagt, ja, das Einzelkind, wenn man auf keinen Fall verwöhnen, das muss jetzt richtige Ordnung und Zucht und Ordnung muss da im Haushalt herrschen. Besonders Polstergruppe, gell? Das war Heiligtum bei uns. Ja, nicht auf Polstergruppe, da fliegt alles zusammen. Das war natürlich noch nicht abgezahlt damals. Religion hat bei uns keine Rolle gespielt, wir waren katholisch. Das heisst, das hat einfach irgendwo, wir waren katholisch. Das heisst, wir sind nie in die Kirche. Auch nicht an Weihnachten, aber in der Schule sind wir in der Primarschule dann jede Woche einmal in Gottesdienst, das war damals Pflicht gewesen. Aber da habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Aber mein Vater muss irgendwo in seinem Herz etwas Suchendes haben. Auf jeden Fall, als ich etwa 10 war, hat er mit diesen Zeugen Jehovas irgendetwas angefangen. Ich kenne da die zwei Herren oder Frauen, die da so durchklöpfeln und dann mit dir über das alles Mögliche anfangen zu reden. Und die sind dann zu uns in die Stube gekommen und ich habe dann das als Kind gar nicht gecheckt, was jetzt da abläuft. Ich habe nur Leute gesehen an unserem Stubentisch, so ein Buch lesen, die Bibel. Und das hat mich mit 10 unheimlich fasziniert, dass das Männer machen am Tisch über so ein Buch diskutieren. Und ich könnte noch wetten, dass sie damals über drei Einigkeit diskutiert haben, ob das jetzt gültig ist oder nicht. Aber mein Vater hat sich dann mega stark verändert, ins Negative. Die ganze Familie hat es auseinandergeschissen, weil die so komische Gebote hatten wie Blutkonserven, kein Geburtstag feiern und all das Zeug. Die Ehe von meinen Eltern ist fast auseinander. Mein Vater ist dann wieder ausgestiegen nach einem Jahr Zeugen Jehovas. Und hat sich dann völlig abblockt gegen alles Religiöse. Aber bei mir ist etwas zurückgeblieben, sondern wie, wow, Da habe ich irgendetwas gespürt, aber nicht gewusst was. Aber das hat mich nachher verlassen. Ich bin dann aufgewachsen als Einzelkind eben im St. Galler Rindtal, wie ein normaler Jugendlicher damals aufgewachsen ist. Da gesehen, da noch mehr Haar gehabt, weniger Gewicht. Und habe das genossen, was man als junger Mensch genießt, was ich jetzt auch wieder meinen Kind, ich habe drei Kinder, genau 21, 18, 17, wo ich manchmal auch fast verzweifle an ihnen. Weil ich schon will sagen, aber denk dann dran, es könnte dann gefährlich sein und so Zeug. Aber man genießt das Leben, wenn man jung ist, oder? Das ist doch so wunderbar. Man sieht ja noch gar keine Gefahren und man hat noch gar keine Vorstellung. Und wir Alten haben das Gefühl, wir müssen dann sagen, ja und so. Also die Zeit war super gewesen. Damals war so Disco gewesen, John Travolta, Bee Gees. Und da bin ich abgespaced. Also, und neue deutsche Welle war es. Und ich war Diskjockey im Jugendkeller von der katholischen Kirche. Also ich hatte nichts mit dem Glauben im Hut, aber die katholische Kirche hatte einen Jugendkeller. Und wir haben dort Diskos gemacht. Und das haben wir gemacht wegen der Musik, wegen dem Tanzen und wegen der Frauen. Das ist klar. Sport gemacht, alles Mögliche, das war so meine Jugendzeit. Ich hatte eine gute Jugendzeit, meine Eltern haben echt gut zu mir geschaut. Materiell und so. Das war Lebensfreude gewesen, und wirklich viel Engagement. Und damals in diesem Jugendkeller haben Jugendliche schon gekifft. Das hat mich aber nicht berührt. Ich hatte so ein erfülltes Leben gehabt. Eine so coole Sache in diesem Leben. Ich habe gar keine Drogen gebraucht. Ich glaube, mit Drogen können auch Alkohol sein oder andere Sachen in unserem Leben. Fühlen die meisten Menschen einfach ihre Defizite, ihre Löcher, wo sie haben, und das haben wir alle. Aber damals hatte ich keine Löcher gehabt. Ich habe dann nachher die ganz grosse Liebe erste entdeckt. Da hast du jetzt gerade im Schweizer Fernsehen schon wieder die Serie «Zurück zur ersten grossen Liebe». Und tatsächlich so die erste Liebesgeschichte in ihm und in meinem Leben, die ist intensiv, oder? Und da habe ich eine Sizilianerin erobert. Ich erzähle jetzt aber nicht wie, weil das ist peinlich. Wie meine Männer dann manchmal so Eroberungen durchführen. Aber es hat geklappt. Aber wir haben total nicht zusammengepasst. Also sie war Sizilianerin gewesen, auch. Vielleicht haben wir wegen dem, wir sind beide so quasi Flüchtlinge gewesen, Wirtschaftsflüchtlinge. Ihre sizilianischen Eltern sind gekommen, meine österreichischen. Aber wir haben nicht richtig zusammengepasst. Wir haben natürlich das Leben ausgelebt in dem Sinn. Sex und all das war ganz wichtig gewesen mit 17. In meinem Leben irgendwo anzukommen an die Frau. Und wir haben dann wirklich italienisch-sizilianische Freundschaft gepflegt. Und zwar haben wir immer Krach gehabt, wieder miteinander geschlafen, eine Harmonie und nach am nächsten Tag wieder die Köpfe zusammengeschlagen. Und ich habe gedacht, das ist einfach sizilianischer Lebensstil. Aber es war sehr ungesund gewesen. Wir haben irgendwo wahrscheinlich beide etwas gesucht, an Nähe, an Liebe, wo der andere ja nicht wirklich hätte bieten können. Und das hat wie eine Abhängigkeit gegeben. Also Liebe kann abhängig machen. Und nach eineinhalb Jahren, das war eine lange Freundschaft, ist das auseinandergefallen. Und zwar sehr langsam und sehr schmerzhaft. Und das war dann der Liebeskummer, der wirklich ganz schlimm war. Also wenn mir heute jemand sagt, Liebeskummer, ich kann mitrennen mit dir, wenn du das hast. Das ist schmerzhaft, oder? Wenn dir ein Mensch, den du liebst, verlässt, oder wenn das auseinandergeht, wenn es einfach nicht mehr geht. Und dort bin ich so in ein Loch gefallen, in diesem jugendlichen Alter. Es ist wirklich himmeltraurig, oder nicht himmeltraurig, aber es war einfach traurig gewesen, wie verrückt. Und ich habe dann das erste Mal Alkohol habe ich dann schon getrunken, Zigaretten habe ich auch schon geraucht. Das wäre ja, Zigaretten wäre ja das erste Suchtmittel eigentlich, das es gibt. Das ist Nikotin, das körperlich abhängig macht. Aber ich habe nie Drogen genommen. Aber dann in diesem Lebenskommen habe ich angefangen zu kiffen. Ich habe irgendwo einen Trost gesucht, irgendetwas, wo mein Loch, wo ich habe, meinen Schmerz irgendwo füllt. Und ich habe angefangen zu kiffen. Und das ist dann, wo ich das gespürt habe, die Wirkung vom THC, da habe ich gemerkt, Das will ich irgendwo nicht mehr vermissen. Meine Nachbarn, also ein Nachbar und andere, haben gekifft, die haben gewusst, wo die sind. Und dann hat das Kiffen, ist für mich, also Haschisch ist für mich die schlimmste Droge, die es gibt, weil sie ganz langsam einen Menschen verändert, völlig seine Persönlichkeit verändert. Und zwar das THC, wo das beinhaltet, der Stoff, einer von vielen Stoffen, die dort drin sind, aber der, der Rausch erzeugt, der tut ganz etwas Besonderes machen im Hirn. Der tut das Neuronensystem verändern. Also wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann, also ein Kleinkind, das krabbelt da am Teppich, jetzt haben wir ja einen neuen, aber dann hat es so irgendwie Brösmeli drauf und das Baby kommt nicht an einem Brösmeli vorbei. Das muss immer alles anschauen, es nimmt alles wahr. Und wenn wir erwachsen werden, dann tut sich da etwas bilden in unserem Kopf, dass wir können, ich kann euch anschauen, ich kann reden, ich werde nicht immer abgelenkt von irgendetwas, was ich sehe. Werde ich nicht abgelenkt. Und wenn wir jetzt kiffen, wenn das einfährt, dann ist eine Wirkung davon, dass das wieder aufgeht. Das heisst, ich nehme viel mehr wahr, so intensiver. Also wir haben ja stundenlang bekifft vor einem Tisch hocken und Bier trinken und kiffen. Und plötzlich hat der Tisch, der eine Holzmassierung hat, eine riesige Faszination bekommen. Weil jedes Müsterli im Tisch ist wahnsinnig faszinierend gewesen. Oder Musik wird faszinierend. Jeder Basslauf, jedes, alles hörst du dann. Und wir haben dann Bewusstseinserweiterung gesagt, aber das ist natürlich eigentlich nur zurückversetzen in ein Kleinkindstadium. Und das Problem ist, du kannst dann dich nicht mehr entwickeln, du wirst abgelenkt wie ein Weltmeister von allem Möglichen. Darum, wenn Leute viel kiffen, jeden Tag, also bleibt mal ein Joint, bleibt auch eine Woche im Körper, Alkohol geht nach 24 Stunden raus, aber ein Joint eine Woche lang drin, mit der Zeit sind die dermaßen offen für alles, dass sie völlig lethargisch werden und nichts mehr bewegen auf dieser Welt. Und das ist keine harmlose Droge. Mich hat die Droge in einem 3-4 Jahren von einem aktiven Mensch, der Sport gemacht hat, Discjockey, Organisationen, alles Mögliche habe ich gemacht. Ich bin nachher ganz ruhig geworden. Und bin nur noch da gehockt, habe gekifft, Musik gelassen und gesoffen. Und das sehen wir bei allen Kiffern, die das viel machen. Auch hier im Raum Zürich wirkt die Droge genau gleich. Und sie zerstört den Menschen eigentlich. Und das ist bei mir passiert. Ich habe auch, das ist dann mein erstes Auto, ich habe Verkäufer gelernt, dann hatte ich ein Auto gehabt, das war unsere Kiffer-Wohnstube. Da sehen wir meine zwei Nachbarn an einen Joint drehen. Den Marihuana-Kleber habe ich jetzt noch per Photoshop drin tun, das haben wir noch nicht gehabt damals. Meine Eltern haben doch gemerkt, dass mit ihrem Sohn irgendwie alles nicht mehr so genau normal ist, dass seine Freunde alle gewechselt haben, dass er nicht mehr der gleiche ist. Das ist für Eltern eine ganz schlimme Geschichte, wenn das passiert. Das ist der Horror, wenn die Kinder in Drogen oder in Sucht abgleiten, wo du nicht mehr im Griff hast. Ich habe immer das Gefühl, ich hatte immer alles im Griff. Das ist natürlich eine Sucht. Sache, alle, die süchtig sind, ob sie jetzt Alkoholiker sind, die haben immer alles im Griff. Ja, ich kenne auch Leute, die zu viel Bier trinken, auch Schnaps und Wein, oder zu viel mal hintereinander, sagen wir es so. Und wenn ich dann die darauf anspreche, haben sie es immer im Griff. Das ist auch bei einem Süchtigen so. Also bei einem Kiffer so, der hat sie immer im Griff. Ich bin dann geflüchtet daheim, von in die Stadt St. Gallen, dort mir auf dem Land gelebt, oder in die Stadt St. Gallen. Und in der Stadt St. Gallen war das gewesen, wie in Zürich oder irgendwo in einer Stadt, einfach, dass du immer zu diesen Drogen gekommen bist. Und ich habe in einer WG gewohnt, dann mitten in der Altstadt, habe als Verkäufer in einem in einem Radio-Fernsehgeschäft gearbeitet. Noch. Am Tag ganz normal gearbeitet und in der Nacht abgestürzt. Und Cocktail, einfach weil dann in diesen Nächten im Rauschzustand alles Mögliche in mein Leben hineinkommen ist, was sehr, sehr zerstörerisch ist. Also das seht ihr, wenn ihr, Gott, jetzt gestern war Street Parade, ich glaube, das ist noch extremer, aber sonst Zürich oder hier überall, wenn ihr am Morgen früh in Gottesdienst geht, durch die Stadt lauft, dann seht ihr, was in der Nacht passiert ist. Dann müsst ihr nur am Boden schauen und seht, wo sie hergekotzt, geschifft und weiss ich was haben. Und da läuft viele Sachen, wo Männer und Frauen Sachen machen im besoffenen oder Drogenzustand, wo sie sonst nicht machen würden. Und bei mir war es Prostituierten-Szene. Also wenn wir sind das dritte dieser Wege gsi, der eine Kollege und ich, wir sind gleich gsi, wir sind heimgekommen vom Arbeiten, haben ein paar Bier-Joints, nachher kommen mit anderen Drogen wie Kokain oder LSD oder irgendetwas noch dazu. Irgendwann war es 2 in der Nacht gsi. Und die normalen Beizen sind zugegangen, aber irgendwelche Striptease-Lokale oder so waren offen gewesen. Und in St. Gallen war das Linsenbühl mit einigen Striptease-Lokalen. Und dann hast du Sachen gemacht in dieser Nacht, die dich kaputt machen. Weil du am nächsten Morgen aufwachst und du weißt, jetzt habe ich mit einer Prostituierten etwas gehabt. Aber weil du so zu warst, bist du nicht mehr alles weißt, aber das weißt du noch. Dann kannst du dir vorstellen, was in deinem Herz abgeht. Der einzige Weg, den es dann gibt, ist Drogen. Zudecken von diesem Gefühl, von diesem Schmerz, wo du selber weißt, ja, hey, ich würde das eigentlich nicht machen. Und ich finde es immer, wenn Männer und Frauen, aber vielleicht sind es mehr Männer, manchmal in ihrem Rausch, wo sie zu viel gesoffen haben, Sachen machen, die sie eigentlich nicht würden machen, weil sie nüchtern sind. Und am nächsten Tag wieder verwachen, wie sie ihre Frau geschlagen haben oder das Kind oder ich weiß nicht was. Das ist ein elender Kreislauf, den du fast immer rausfindest. Da kannst du nicht drüber reden, da deckst du es wieder zu mit Drogen, mit Alkohol. Und so geht es immer wieder ab. Und dann war die harte Drogenszene damals, das war Blattspitzzeit, offene Drogenszene, Heroin. Und Heroin ist ein Schmerzmittel, das irgendwo genau der Schmerz, den du hast, dir völlig zudeckt. Also, es ist Drogen vom siebten Himmel, sagt man auch. Wenn man das spritzt, dann ist man ganz relaxed und völlig warm hat man dann und keine Sorgen mehr. Und darum sterben dann auch viele solche Fixer, sind früher auf der Straße gestorben im Winter, weil sie im T-Shirt umeinander gesäckelt sind, immer warm hatten, oder, durch Drogen. Aber wenn die Wirkung nachlässt vom Heroin, dann kommt das Gegenteil, dann kommt völliger Entzug und völliger Horror, dann brauchst du die Droge. Also wenn jeder von uns wird Heroin spritzen heute Morgen, dann würde man es nicht überleben, weil es viel zu stark ist. Aber wenn man es würde überleben, wäre 80% sofort abhängig. Die haben nachher Morphium eingeführt in den Spitälern, was weniger abhängig macht. Und da sind wir froh. Aber es macht immer noch verrückt abhängig, Morphium. Und heute gibt es noch stärkere Drogen, Crystal Meth, oder so wie das heisst, wo noch stärker abhängig machen. Aber als ich das gesniffert habe, das erste Mal, ist das Leben aus mir raus. Also das ist etwa, bin ich vielleicht 24 gewesen. Und ihr seht mich da, damals haben wir noch kein Handy gehabt und haben immer Selfies von uns gemacht. Sondern das ist irgendwann mal in einem so eine Kabine für einen Pass. Aber ihr seht vorher als Jugendlicher ein paar Jahre vorher noch Leben in den Augen und so. Und nachher einfach irgendwo abgelöscht. Einfach nur noch abgelöscht. Weil alles, was da so kommt, jetzt sagen wir mal Alkohol und Drogen, ist ein billiger Ersatz fürs wahre Leben. Wisst ihr, ich bin auch erwachsen, 50 gewesen und nehme heute keine Drogen mehr. Wir machen uns manchmal mega viel Sorgen, auch als Christen, über weiss ich was alles. Dabei hat uns Gott so ein super Leben geschenkt. In einem so einem reichen Land. Wir können alles machen, wir können alles geniessen. Liebe Leute, so toll, dass wir hier wohnen dürfen. Aber wir Menschen haben immer das Gefühl, es gibt noch etwas mehr. Und der Alkohol ist ein billiger Ersatz für das wahre Leben. Für die wahre Freude. Drogen, Heroin und das Kiffen ersetzt bei uns ein Hormon, wo ein Glückshormon ist, Endorphine zum Beispiel, Heroin. Das kommt mir rüber, wenn man irgendwo aufklettert in eine Wand, vielleicht sind das schon mal so, 5 plus irgendwo aufklettert und so bist du ankommt. Weil du hast schon so viel Angst durch die Wand. Und wenn du so bist, kommt so richtig das Endorphin ausgeschossen. Und dann hast du ein Glücksgefühl. Und das Heroin produziert das chemisch. Das Leben hat sehr viel zu bieten. Wir brauchen gar keine solchen Ersatzdinge. Es gibt natürlich auch andere noch Ersatzdrogen. Aber mich hat es fertig gemacht. Ich bin dann kriminell geworden. Durch das, ich habe geklaut, muss man ja, wenn du 300 Stutz im Tag für Drogen brauchst, musst du ja klauen. Ich habe immer gearbeitet, habe immer Geld unterschlagen. Ich bin x-mal vor Gericht gestanden wegen dem. Und das ist immer wieder runtergegangen. Es braucht immer einen Tiefpunkt, bis man als Süchtiger umkehrt. Und zwar nicht nur als Süchtiger, sondern wir sind alle so gebaut als Menschen. Ich weiß nicht, ob es bei euch so ist, dass ihr sagt, ah ja, ich weiß, ich muss mich verändern. Mal verändere ich mich gerade. Jetzt tue ich genau das anpacken, was ich muss. Oder manchmal, wenn ich Ehepaar treffe, die offensichtlich in der Ehekrise stecken. Und ich sehe das und jeder sieht das. Und ich sage, hey, dem müsst ihr doch jetzt etwas ändern. Ihr müsst doch Hilfe in Anspruch nehmen. Dann sind die meisten Ehepaar, also viele sagen nicht, oh ja, genau, gut, sagst du uns das. Auf das haben wir jetzt gewartet. Nein, die blocken alle ab und sagen, nein, wir haben kein Problem. So sind wir Menschen. Und als Fixer auch, man muss auf einen Tiefpunkt kommen. Der Tiefpunkt bei mir war vielleicht, ich habe alle meine Freunde verloren. Alle beschissen, alle betrogen, alles kaputt. Und dann war ich mal 7 Wochen im Spital, weil ich mir da fast das Bein verloren habe, Ischiasnerv und Hauptarterie abgedrückt und nichts gespürt wegen dem Heroin. Und dann bin ich also wirklich am Tod vorbeigeschrammt, an der Beinamputation vorbeigeschrammt und immer noch das Gefühl gehabt, ich habe das Leben im Griff. Und nachher ist ein alter Mann bei mir im Bett gelegen, ein Bauer, der hat irgendetwas mit dem Darm gehabt und ich war 7 Wochen dort im Spital gewesen. Und der Bauer hatte so Mitleid mit mir gehabt. Das war ein ganz lieber Mann gewesen. Und als ich aus dem Spital rausgekommen bin, hatte ich ja die Adresse oder den Namen von dem gehabt und dann habe ich den gemolchen. Also das heisst, ich habe dem angerufen und gesagt, ja du, ich habe eine Zahnarztrechnung und ich sollte zahlen, ich habe kein Geld, könntest du mir nicht helfen. Und dann hat er mir 500 Stutz gegeben und nochmal 700 Stutz und nochmal 800 Stutz und nochmal und nochmal und nochmal. Und das war für mich natürlich wie ein Bankomat gewesen. Und er hat das lange nicht gecheckt. Irgendwann hat er gedacht, das stimmt etwas nicht. Leute, mein Vater an. Mein Vater sagt ihm, mein Sohn ist ein Fixer. Und dann ist mein Vater, ich habe in einem Zimmer gelebt, das wirklich kaputter Zustand, alles, überall Spritzen und Blut und die Tür abgeschlossen. Und mein Vater steht vor der Tür und klopft und sagt, wir lassen dich nicht mehr heim. Du kommst nicht mehr zu unserer Tür rein, wenn du nicht jetzt etwas machst. Und das war mein Tiefpunkt. Ich habe gemerkt, ich bin so ein Schwein, dass ich den alten Mann ausnehme. Ich bin so tief unten. Entweder sterbe ich jetzt oder etwas ändert. Und so bin ich dann in einen Drogenentzug auf Pfäffiken. Auf Pfäffers. Pfäffers, das ist St. Galler Inntal. Bad Ragaz. Eingesperrt, damals kalten Entzug und so. Immer bis die Droge aus dem Körper ist, viel Selbstmordversuche und so. Und nachher bin ich dort in der geschlossenen Abteilung von der Klinik. Und dann weißt du, dass du am Ende der Welt bist. Oder am Arsch der Welt, habe ich damals gesagt. Da bist du wirklich niemand mehr. Und dann hat ein Pfleger mir gesagt, suche eine Therapiestelle. Und da hat es einen Haufen gegeben. Und ich wollte auf Afrika, auf Frankreich, auf Italien, weit weg von der Schweiz. Mein Leben war so kaputt gewesen. Und dann ist dort nichts aufgegangen. Nachher hat es eine Liste gegeben, eine mehrseitige Liste damals von Therapiestellen. Und dann habe ich mit dem Finger irgendwo drauf gezeigt und dort angerufen. Und dann war das eine christliche Wohngemeinschaft im Emmental. Zu Trubschachen war das gewesen. Erstens habe ich nicht gewusst, wo die Trubschach ist und die christliche Wohngemeinschaft. Und dann hat die gesagt, da ist nichts frei bei uns. Wir kennen aber gerade, da ist gerade einen abgehauen aus diesen Wegen, da hat es gerade noch einen Platz. Und das war das gewesen, in Obergoldbach. Habe ich natürlich auch nicht gewusst, wo das ist. Und dort habe ich angerufen und der Mann hat mir gesagt, du kannst auf eine Probewoche kommen. Du musst offen sein für den Glauben. Du musst aufhören rauchen, Zigaretten und du musst aufhören natürlich Drogen nehmen und du kannst für eine Woche kommen. Und so bin ich dann mit 2 Freundinnen von Pfeffer, von der Klinik, in das Emmental gefräset. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, sind ihr schon mal im Emmental gesehen? Da müsst ihr unbedingt mal gehen. Also, Obergoldbach City, das ist... Also ich bin dann viel auch noch im Platzspitz verkehrt und in Zürich und so. Und nachher kommst du da, da sind sie noch mit Pferd geflügt, am Hang drauf. Und ja, ich meinte, ich bin da irgendwo da. der Gotthelf laufe ich noch über die Straße. Und nachher, so bin ich angekommen, da sieht er mich 55 Kilo schwer. Völlig ein Frack. Und jetzt sind das Christen gewesen, vielleicht wie ihr. Nehme ich jetzt an. Also Christen habe ich gar nicht gekannt. Ich habe nicht gewusst, was Christen sind. Ich habe nicht gewusst, was in der Bibel steht. Nichts. Auf jeden Fall haben die täglich in der Bibel gelesen. Die haben keinen Fernseher gehabt. Ich meine, das hat jetzt nichts mit Christen vielleicht zu tun, ich weiß. Aber sie haben anders gelebt. Das hat mir völlig den Gang gegeben. Die haben keinen Alkohol getrunken. Aus Überzeugung. Und sie hat trotzdem gelacht. Eben, die hatten keinen Fernseher gehabt und haben trotzdem gelebt. Ich meine, heute ist es ja noch viel verrückter, oder? Ich meine, heute haben wir nicht mehr Fernsehen, heute haben wir nur noch YouTube und Smartphones und überall. Aber die haben einfach anders gelebt. Die haben zweimal in der Woche haben wir Andacht gehabt in dieser WG. Wir sind in Gottesdienst, wir sind in Bibelstunde. Und ich habe das Buch in der ersten Woche, die Bibel, das Neue Testament, Hoffnung für alle, nebendran liegen gehabt. Und ich habe das angefangen zu lesen. In der Evangelien, also die ersten vier Bücher in dieser Bibel. Und als ich das anfange zu lesen, habe ich gemerkt, der Typ versteht mich. Der Jesus, der versteht mich. Der ist genau zu diesen Leuten gegangen, zu diesen prostituierten, kaputten Leuten. Und was der gesagt hat, der Jesus, das ist mir so ins Herz. Und dann haben mich die Christen fasziniert, wie sie anders leben. Und gleichzeitig war das für mich fast eine grosse Hürde, wie sie so gut gelebt haben. Aber in dieser Therapie haben wir x Stufen gehabt. Da hat man nicht raus. Ich bin dann geblieben. Da sieht man, wie zentral das jetzt gelegen ist. Das, völlig im Loch noch. Oder? Da, es war eine wunderbare Gegend gewesen. Also ich bin dort wirklich, habe dort mich erholt. Und nach, das ist die, so die zweite Stufe der Therapie, Haarschneiderstufe gewesen. Und ich habe dann innerhalb einem halben Jahr 20 Kilo zugenommen wieder. Also völlig innenbiegen mit diesen ganzen Berner Platten und alles da. Aber ich habe dann gemerkt, dass die mir viel das erzählt haben, dass Jesus als Gottes Sohn auf die Welt gekommen sei. Und er sei gekommen für unsere Sünden. Und er sei gestorben an dem Kreuz, wo da so symbolisch hängt. Und dort hat er alles auf sich genommen. Alle Sünden. Alles, was ich gelätzt habe. Alles, was ich falsch, was ich versagt habe. Und dort würde mir Gott voll vergeben, wenn ich das würde bringen. Wow. Wow, was ist das für eine Botschaft, für ein so kaputtes Leben, wenn ich kann? Aber wisst ihr, wir Menschen sind so stolz, sie hageln. Bis wir mal bereit sind, Fehler zuzugeben. Auch bei Gott, der nicht einmal sichtbar ist. Da merke ich immer, wie schlimm, dass wir verborgen sind als Menschen. Das hat mich schon fasziniert. Und ich habe Gott immer nur das an das Kreuz Sünde gebracht, wo man mir gerade anweisen konnte. Aber all das, wirklich, was mich belastet hat, was ich wirklich kaputt war in meinem Leben, das habe ich nicht gebracht. Und durch das ist der Vers, den ich euch am Anfang gelesen habe, dass die Wahrheit euch frei macht, nicht eingetroffen. Ich bin nicht frei geworden. Ich bin immer wieder von dem Emmental, ich durfte ab und zu meinen Eltern in St. Gallen-Rintal, bin dort hergefahren, schon im Bahnhof Bern, haben mir alle Bars und Biers und Zigaretten haben mir zugewunken. Und da habe ich noch geschafft in den Zug. Und dann bin ich ins Rauchabteil, habe eine Zigarette geholt. Habe schon fast 3/4 Jahre nicht mehr geraucht. Und dann habe ich ein Päckchen gekauft. Und in St. Gallen habe ich schlechtes Gewissen gehabt, bin ich ausgestiegen, hätte aber weiterfahren sollen. Bin ins Bahnhofbuffet, habe ein paar Bier abgeschletzt, um mich beruhigen. 2 Stunden später hatte ich einen Joint gehabt und 1 Stunde später Spritzen im Arm. Ich war nicht frei gewesen. Und irgendwann, als ich x-mal das gemacht habe, habe ich gesagt, das Christsein kannst du in die Pfeife rauchen. Und ich bin wieder zurück, weil das hat es nicht gebracht. Ja, ich bin schon gerne in den Gottesdienst gegangen und habe die Leute auch gut gefunden, aber für mich persönlich hat das nichts gebracht. Ich habe mich nicht verändert. Ich habe kein Heilung erlebt. Oder ganz wenig. Ich bin einfach immer dicker geworden. Aber sonst. Und dann bin ich wieder abgestürzt. Voll zurück in alles, Bibel, alles weggeworfen. Die verlassen, die Wege nach anderthalb Jahren. Ich bin wieder auf St. Gallen. Bin nachher gerade wieder so gewesen wie vorher. Als ob nichts gewesen wäre. Und dann treffe ich einen Kollegen, der mit mir in dieser Wege früher gewohnt hat. Und der hat mich eingeladen zum Essen. Und dann kennen vielleicht einige noch von euch die Frau da, Duriella, das ist die Jüngere, kennen die nicht mehr. Das ist eine, die hat immer so ganz verrückte Prophetien und Sachen über die Schweiz ausgesprochen und weiss ich was. Auf jeden Fall, der Kollege hat mich eingeladen zum Essen und hat mir gesagt, dass er und seine Mutter eben jetzt auf Kärnten in Österreich ziehen, um eine Landebahn für Jesus zu bauen, weil die Frau prophezeit hat, dass Jesus in Kärnten würde landen. Und er braucht ja keine Landebahn. Aber der hat seine Lehre aufgegeben als Landwirt. Und ist dort runtergezogen. Wisst ihr was? Wenn Gott euch einmal an eurem Herz gezogen hat, dann lässt er euch nicht mehr los. Das ist meine Hoffnung für viele Menschen, wo Gott die Tür zugeschlagen haben vor der Nase. Er sucht immer einen Weg zu deinem Herz, um dich zu gewinnen, um dich zu lieben. Und bei mir hat er das auf eine so eine verrückte Art gemacht, mit einem so einem Uriella-Typ. Weil wo der mir das gesagt hat, habe ich ihm nur gesagt, ja, ich bin auch da irgendwo bei Christen gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, da ist für nichts Christ, das ist so ein Seich, und die Bibel stimmt wohl. Haupt nicht Uriella, oder? Aber ich habe in dem Moment gewusst, jetzt schlägt mir Gott den Ohrwatscheln runter. Dann sagt man, hey, der glaubt so einen Hafenkäse. Gib sein ganzes Leben her. Und du wüsstest, dass Jesus dich frei würde machen. Und du bist nicht bereit, die Wahrheit auszusprechen über dein Leben. Dann habe ich gesagt, jetzt setze ich alles auf die Karte, Jesus. Ich kann nichts mehr verlieren. Entweder stirbe ich oder Jesus macht mich frei. Und so bin ich dann heim in mein Zimmer, nachdem ich dem nichts mehr sagen konnte. Ich bin heim in ein Zimmer gehabt. Meine Freundin von früher hat bei mir gewohnt. Das war die schlimmste Nacht mit ihr, weil ich die Bibel für ihr genommen habe und habe ihr gesagt, du, ich werde jetzt ganz mit Jesus gehen. Ich werde nicht mehr mit dir schlafen. Das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Jesus ist schon gut, vieles ist gut, aber solche sexuellen Verbote von der Ehe, das finde ich von früher. Aber dann dachte ich, jetzt probiere ich all das aus, was der sagt. Und er hat gesagt, ich schlafe nicht mehr mit dir. Und sie ist die ganze Nacht bei mir im Nest geblieben, demonstrativ. Das war eine Horrornacht. Aber wie so ein Prüfstein, ich habe gesagt, nein, jetzt probiere ich alles mit Jesus. Ich habe nochmal einen Drogenentzug gemacht, und zwar an dieser Straße bin ich jetzt gerade vorbeigefahren. Das hat mich gerade sehr berührt. Das war die Pfarrstraße. Dort war das Bet Shalom, Drogenentzugstation, noch von der Heilsarmee, nachher von der Quellenhofstiftung über den Anwaden. Und dort habe ich den Drogenentzug gemacht, an dieser schönen Fahrstrasse mit einem schönen Tramgeräusch jede Nacht. Und dort habe ich nach 5 Tagen, wo ich den körperlichen Entzug durch hatte, das war ja Christ, habe ich dann in einem Gespräch mit dem René mein Leben Jesus gegeben. Und ich habe alle meine Sünden probiert zu bekennen, die ich gerade gewusst habe. Und ich habe viele gewusst. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine von Jesus, wenn er sagt, man soll alle Sünden bekennen und ihm bringen. Wir kennen ja nicht einmal alle Sünden, die wir gemacht haben. Wir haben ja so viel falsch gemacht, was uns trennt von Gott. Aber das ist eine gute Sache, ich glaube, das ist richtig. Ich habe dann auf Listen alles aufgeschrieben, alles, was ich gestohlen habe, als mir in den Sinn kam, und dann habe ich das Jesus gebracht mit dem Betreuer, gesagt, es tut mir von Herzen leid, Jesus. Und wisst ihr, was dem passiert? Das ist die Wahrheit, die ich ausgesprochen habe über meinem Leben, dass ich ein elender Sünder bin, dass es nicht langt von Gott. Und diese Wahrheit allein ist schon extrem befreiend. Und nachher kommt das rein, dass Gott dir Vergebung zuspricht. Es kann dir niemand etwas vergeben wie er. Wenn der, der das Universum erschaffen hat, dir alles vergibt, was ist das für ein Gefühl? Das ist Freiheit. Und das ist in dem Moment dort passiert. Die Bibel sagt, man kommt eine Bestätigung vom Heiligen Geist über. Und an dem Moment bin ich ein neuer Mensch gewesen. Alle Ketten sind weg. Also ich bin nicht sofort, ich bin immer noch nicht so wirklich absolut 100% heilig. Aus mir selber. Jesus macht mich heilig. Es war ein Weg gewesen, aber ich bin ein anderer Mensch. Ich habe dann die Therapie nochmal angefangen. Bin wieder zurück. Da gesehen, das wäre jetzt die Umkehr. Bet Shalom. Wirkliche, und ich glaube, das braucht es. Wir können nicht Christ sein, so leben wie, ja, wir sind so ein bisschen abpinselt, die Christen, wir gehen ein bisschen in Gottesdienst, wir singen ein bisschen fromme Lieder und ich gehöre auch dazu. Und ich arbeite noch im Putzteam. Das macht dich nicht frei. Sondern Christen haben eine Entscheidung getroffen, ihre Sünden zu bekennen und zu bereuen und Vergebung anzunehmen von Jesus. Und dann kommen sie die Qualität über. Und vorher ist es einfach Religion. Und unsere Kirchen leiden unter Religion. Weil wenn du das erlebt hast, was Jesus für dich getan hat, dann gehst du ab wie eine Rakete. Und das bin ich. Weil ich bin plötzlich geliebt gewesen. Die Löcher, die ich vorher mit Drogen gestopft habe, hat irgendwo eine höhere Macht, die ich noch gar nicht wirklich gekannt habe, eine Liebe in mir drinnen sich ausbreitet. Ich habe die Therapie nochmal angefangen, jetzt kommt es dann, ja. Und ich sehe, ich habe angefangen zu leben. Ich habe endlich mal wieder können leben, ohne die Gebundenheit. Ich habe immer schon gern gegessen und gekocht, aber dann habe ich erst recht angefangen. Ich wollte Jesus nachfolgen, habe dort nochmal 1,5 Jahre Therapie gemacht, weil man muss die Lebensmuster, die man jahrelang in der Sucht gelebt hat, die muss man wieder raustrainieren. Also Jesus ist nicht unbedingt nur so ein On-Off-Schalter. Die Prozesse gehen manchmal langsam für Veränderung. Aber ich bin heute so Gott dankbar, dass ich immer noch, jetzt bin ich 22 Jahre Christ, dass ich bei Jesus bleibe, er verändert mich. Und zwar nicht einfach on-off, sondern immer gerade im richtigen Moment. Ich habe dann auch gedacht, ja, ich finde ja wahrscheinlich keine Frau mehr. Ich war 28, ich hatte nur Schulden, ein kaputtes Leben. Und dort in die Jugendgruppe ist dann Judith gekommen. Das war ein Missionarskind. Und wir haben uns verknallt im Pizzahut zu Bern. Der ist nachher Konkurs gegangen, den gibt es nicht mehr. Aber nicht wegen uns. Ich habe dann auch nicht gewusst, wie das so läuft, die christlichen Kreise mit Frauen und so. Ich habe dann meinen Seelsorger von der Therapie gefragt. Und das war noch eine konservative Gemeinde, aber eine ganz super Gemeinde. Die hat gesagt, ja, bei uns ist es so, du musst um die Hand anhalten beim Vater. Mensch, das, ich dachte, das ist irgendwo im falschen Film, das ist irgendwo von früher, oder? Aber hey, wenn ihr jetzt jung seid, also die jung sind jetzt, und Männer, wenn ihr wirklich eine im Auge habt, und dann geht doch zu den Eltern und haltet um die Hand und den Rest an. Das ist so genial. Und dann bin ich gegangen zu dem Vater, und der Vater hat 7 Töchter gehabt. Und dann habe ich dem gesagt, ich will mit ihm reden. Und dann bin ich bei ihm vorbei, und die Mutter war auch da gewesen, und die ist dann aus der Stube raus, und der Vater und ich allein. Und er hat mich kennt und meine Geschichte, er hat gewusst, dass ich in der Therapie bin. Er war Missionar gewesen, und dann hat er mich gefragt wegen Geld, und ich habe ihm alle meine Schulden aufgezeigt, die ich habe. Und dann habe ich gesagt, es geht um Judith, ich möchte gerne sie heiraten. Und dann hat er gesagt, okay, Frau und ich, wir beten darüber, wir geben dir Bescheid. Dann bin ich schlimmer raus als innen. Was sagt er? Und nachher hat er etwas gesagt, wo so, dass ich liebe meine Schwiegereltern nicht wegen dem, aber auch wegen dem. Er hat gesagt, mir glaube ich, dass Gott, wenn du mit Gott gehst, dass er viel kann verändern in deinem Leben. Alles. Wir trauen auf seine Größe und Kraft. Und darum geben wir dir unsere Tochter. 2 Wochen vor der Hochzeit bin ich abgestürzt auf dem Letten. Ja. Das gibt es als Christ, ja, dass man auch nochmal umgekehrt. Und da bin ich das Geschäft in Zürich gewesen, bin schon weg von der Drogen und fahre am Letten vorbei. Und nachher hat mich das so reingezogen. Ich war so im Hochzeitsstress gewesen, völlig überfordert. Und dann kommt das Signal wieder irgendwo. Und dann habe ich das überlebt. Der Unterschied war einfach gewesen, ich bin abgestürzt. Und das letzte Mal, als ich abgestürzt war. Und bin bin sofort zu meiner Frau oder zu meiner zukünftigen Frau, habe das bekennt. Sie hat natürlich nicht gerade Freude gehabt. Und ich habe zu Gott gesagt, es tut mir leid. Und dann habe ich Vergebung gehabt und bin weitergelaufen. Und das macht es uns, macht es aus, wenn wir Christen sind. Wir haben immer noch Fehler, wir kennen manchmal, aber wir stehen auf, wir bekennen unsere Schuld und gehen weiter. Und das ist Freiheit. Und wenn ich Christen sehe, die einfach darüber hinweggehen, über ihren Mist, dann kommen die immer mehr in Unfreiheit und Unfreiheit. Und darum, wenn du heute Morgen da bist und du angesprochen bist von dem, von dieser Freiheit und vom Bekennen von Sünden, und du weißt ganz genau, dass in deinem Leben Sachen sind, die du nicht bekennt hast, die du nicht in Ordnung gebracht hast, und du merkst auch, dass das dir Freude und Freiheit raubt, bitte, lass dich von Gott rufen und bekenne deine Schuld. Ich weiss, es ist sehr schwer, zu diesen Abgründen von unserem Herz zu stehen. Das fällt mir heute noch schwer. Aber nachher das zu erleben, dass Jesus dir vergibt, das zündet den Turbo in deinem Leben. Das ist bei mir wirklich passiert. Wie lange habe ich eigentlich Zeit? Ja, genau. Ernst. Darf ich noch mal, wie lange habt ihr Gottesdienst? Hä? Wie viel? 11? Viertel vor, da habe ich noch 2 Minuten. Also gut. Da sind 3 Kinder auf die Welt gekommen. Die sind heute so. Gerade in der Ferien. Das ist meine Familie heute. Und bin Pastor geworden. Das ist nachher Pastor. Da bin ich Bibelschule bei Altenberg gemacht. Eben von dem her habe ich den Ernst da irgendwo eine Beziehung zu einem Lehrer da. Und bin eingesetzt worden als völliger Greenhorn in einer Kirche. Ich bin noch nie wirklich selber in einer Kirche gewesen mit so. Ich hatte keine Ahnung gehabt und bin dann Pastor geworden mit 0 Ahnung. Und das ist manchmal das Beste, oder? Was passieren kann. Und die Gemeinde ist dann gewachsen und da sind Menschen zum Glauben gekommen. Alles, das ist wunderbar gewesen. Wirklich eine gesegnete Geschichte. Aber, wenn ich jetzt von Freiheit rede, ist denn bei mir das immer so gewesen, wenn ich predigt habe, also viele so gewesen, da seht ihr da die ersten Schritte vom Missionseinsatz in Italien mit der MSD. Wirklich, mein Leben ist neu geworden, Bibelschule, jetzt muss ich da vorwärts machen, dass ich da rein mag. Ja, da bin ich dem Pastor gesehen, was man früher für Kleider hatte. Ist ja vielleicht Ostern gewesen, wahrscheinlich. Kleiderkontrolle. Ich war wirklich gesegnet als Pastor, diese 12 Jahre im Quad. Wirklich Aufbruch, Menschen zum Glauben kommen, in einer völligen Schwachheit und völligen Unwissenheit. Aber vielmal, wenn ich predigt habe, bei einer, so einer Kanzel gestanden bin oder so, und dann haben die Leute gut gefunden, was ich gemacht habe, wenn ich runtergegangen bin ich zusammengefallen, dann habe ich Schweißausbrüche gehabt, dann bin ich depressiv geworden. Immer wenn ich mit Pastorenkollegen zusammen war, so die erlauchten Kollegen da, die alle ihres, weiss ich was, alles für Diplom haben, wo ich komme, dann bin ich völlig niemand und nichts mehr gewesen. Und irgendwann ist das nicht mehr gegangen. Als wir dann auf Mutter gezügelt sind, und dann bin ich dann Seniorpastor geworden, also völlig auch keine Ahnung von nichts, oder? Ist das irgendwo wie schlimmer geworden und irgendwo habe ich gemerkt, halt, ich bin nicht frei. Ich meine, man steht nicht über die Sache, aber ich bin nicht frei. Und ich bin dann in die Seelsorge gegangen und das war für mich sehr ein schwieriger Schritt gewesen, zum zugeben, das stimmt etwas nicht, ich muss das anschauen. Das ist wieder genau der gleiche Mechanismus wie immer. Ich bin auch jetzt, obwohl ich all das sagen und predigen, ist bei mir genau das Gleiche. Wenn ich muss irgendwo zu etwas stehen, wo Schwäche bedeutet, tue ich mir unheimlich schwer. Und auch dort. Bis ich dann mal zu meiner Seelsorge gegangen bin und ihm das erzählt habe. Dass ich erlebe, wenn ich auf der Kanzel bin und Erfolg habe und ich gehe runter oder auch nicht Erfolg, ist egal wie, was das mit mir macht. Die Wahrheit wird dich frei machen, sagt Jesus. Und der Prozess hört nicht auf in unserem Leben mit Gott. Und er wird uns immer freier machen. Das ist das Ziel. Und wir haben dort herausgefunden, und zwar ganz schnell herausgefunden, war das ein Lied. Eine Ablehnung. Annahme und Ablehnung und Selbstwertgefühl. Mein Vater, ganz strenger Vater, das ist jetzt noch die Erfolgszeit mit grossen Evangelisationen und alles Mögliche, das ist ja egal. Es gibt so Stufen im Glaubendenken. Man fährt an, Glauben, man fragt, was ist es denn so? Und man wächst innen, man fährt an, dienen als Christ und irgendwann kommt man an eine Mauer. Das ist zählt. Jesus wird weiter tiefer innen. Er will, dass du echt wirst, dass du wahr wirst, dass du frei wirst. Und viele bleiben dann stehen beim christlichen Dienst, jetzt sind wir in einer Gemeinde, jetzt bin ich auch Christ, ich gehe jeden Sonntag und ich mache noch das. Aber Jesus will dich in deiner Seele frei machen. Er will auch, dass du dienst in der Gemeinde, nicht, dass er jetzt alle dann kündigt, aber er will deine Seele frei machen, dass du kannst glücklich sein und frei sein. Und da sind viele von dieser Mauer, und ich bin eben von dieser Mauer gestanden, und ich gemerkt habe, jetzt muss etwas gehen. Und die Ablehnung, das hat mit Heilung zu tun in meinem Leben, Annahme und Ablehnung. Jetzt muss ich zurück, da habe ich ja gar kein Bild mehr, sorry. Wir haben gemerkt, dass mein Vater und ich, das hat dort angefangen, dass es nie gelangt hat und dass es immer, also dass es einfach bei mir in meiner Seele etwas gemacht hat, dass ich immer mehr leisten musste. Und immer jemand sein. Und es hat nie gelangt. Und das ist dann auch als Pastor, es hat nicht gelangt, dass die Leute das gut gefunden haben. Dass ich Erfolg hatte. Das habe ich aber nie so gedacht, das war einfach meine Seele. Und dann haben wir das, habe ich das bekannt, dann habe ich das erkannt, die Wahrheit wird dich frei machen. Habe ein Gebet über mir sprechen lassen, ein freisprachiges Gebet, ein Lösungsgebet von dieser Ablehnung. Und dann habe ich die nächsten Schritte in Freiheit geschafft. Wenn ich das nicht erlebt hätte in meinem Leben, jetzt als Pastor, dann wäre ich niemals, hätte mich Gott niemals, bin ich überzeugt, in so ein Pionierprojekt berufen. Ich wäre zerstört worden. Ich wäre total angegriffen worden vom Teufel, was er ja sowieso tut. Und ich bin auch heute noch nicht, dass ich drüber stand über meinen Minderwert und meiner Ablehnung. Ich bin nicht der, der da drüber steht. Aber heute weiss ich, dass ich geliebt bin von Gott. Und egal, was ihr denkt von mir, ich bin einfach in dieser Freiheit als geliebtes Kind von Gott. Und darum kann ich da rausgehen, und auch wenn meine Autoscheibe kaputt ist, werde ich glücklich sein als angenommenes Kind von Gott. Und wenn du heute Morgen da bist und du hast das nicht erlebt, dann bist du vielleicht so halb Christ, anpinselter Christ. Und du hast die Freiheit nicht erlebt. Du hast dich nie, man sagt dem so im christlichen Schachfang, bekehrt. Das ist nichts anderes als ich bekenne mich als Sünder vor Gott. Und ich bringe dir alle meine Sünden und ich danke dir, Jesus, dass du sie mir vergisst. Ich werde wahr. Und dann wird Jesus eine gewaltige Antwort geben. Und sie wird dich frei machen. Und das ist das, was die Bibel dann sagt, sie hüpfen wie die Mastkälber im Zeug rum. Und schade, wenn wir das verlieren. Ja, als Christen, wenn wir nur noch so Betrieb haben. Ich möchte noch beten. Ich bitte euch, wenn ihr das wollt, wenn ihr entdeckt habt, ich habe da Sachen, die ich gerne, dass man mit mir betet, oder ich hätte gerne etwas bekennt, dann geht auf jemanden zu hier in der Gemeinde, die ihr kennt. Zum Matthias oder jetzt auch zum Ernst oder auch zu mir könnt ihr kommen. Aber nehmt das, wenn Gott euch das zeigt, nehmt das sehr ernst. Das hat sehr viel Lebensqualität, die auf euch wartet. Weil Christsein bedeutet Freiheit. Und ich danke dir, Jesus, dass du auf die Erde gekommen bist, nicht um eine Religion zu gründen, um eine Kirche zu bauen, um Arbeitsgruppen ins Leben zu rufen, ein Cafeteria-Team und Bibliothek-Team und alles. Sondern du bist auf die Erde gekommen, um uns wirklich zu befreien. Von unseren Ängsten, die wir haben, zu befreien. Anderen zu gefallen, von unseren Ängsten vor dem Sterben. Du hast das ewige Leben für uns bereit. Wenn wir mal mit dir verbunden sind, werden wir nie mehr sterben. Ich danke dir, dass du die Freiheit in die Welt, in unser Leben gebracht hast. Und Herr, es tut mir so leid und auch immer wieder bei mir selber, wenn ich merke, wie bockig dass ich bin, dass ich nicht meine Masken abziehe und wahr werde. Und schenke uns so Momente von der Wahrheit in unserem Leben. Gib uns den Mut, die Schritte zu tun. Vielleicht ist es nur ein kleiner Schritt und vielleicht ist es ein grosser Schritt und vielleicht ist es ein erster Schritt. Egal, wir sehnen uns nach dieser Freiheit. Und du bist so ein gnädiger Gott, der uns das jetzt noch parat hat, bis du wiederkommst, wird das Angebot bestehen. Ich danke dir für deine Gnade, Jesus. Amen.